Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Saba.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastory.com/de als auch über die Satelliten Hotspur 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 4. August 2022, gleich dem 13. Mordort 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Trauermonats Muharram. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. USA müssen garantieren, dass Iran wirtschaftliche Vorteile des JCPOA in vollem Umfang genießen wird. Iran unterstützt Verlängerung des Waffenstillstands und dauerhaften Frieden im Jemen. Russlands Weltraumbehörde soll iranischen Satelliten Khayyam in die Umlaufbahn bringen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. USA müssen garantieren, dass Iran wirtschaftliche Vorteile des JCPOA in vollem Umfang genießen wird. Teherans Botschafter bei den Vereinten Nationen gab an, das Haupthindernis für die Wiederbelebung des Iran-Abkommens von 2015 sei Washingtons Versäumnis, Zusicherungen abzugeben, dass die Islamische Republik die wirtschaftlichen Vorteile des Abkommens voll genießen werde. Auf der 10. Konferenz zur Überprüfung des Nichtverbreitungsvertrags NPT am Mittwoch in New York sagte Majid Tahrawanchi, Teheran habe verantwortungsvoll und mit strategischer Geduld sowie maximalem Widerstand im Verlauf der Verhandlungen zur Wiederbelebung des Paktes gehandelt, das offiziell als gemeinsames umfassendes Aktionsplan JCPOA bekannt ist. Er sagte, Iran habe in gutem Glauben mit den 5 verbleibenden Mitgliedern des JCPOA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und China verhandelt, um die vollständige Umsetzung des Abkommens sicherzustellen. Tahrawanchi fügte hinzu, dass es nun an den Vereinigten Staaten liege, zuzusichern, dass Iran die im Abkommen versprochenen wirtschaftlichen Vorteile genießen kann. Iran werde seine nuklearen Abhilfemaßnahmen zurücknehmen und seine nuklearbezogenen Verpflichtungen gemäß dem Abkommen von 2015 vollständig einhalten, sobald die USA die richtige Entscheidung getroffen hätten, betonte er. An anderer Stelle in seinen Bemerkungen sagte Tahrawanchi, mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Inkrafttreten des NPT im Jahr 1970 würden immer noch Tausende von Atomwaffen stationiert und gelagert und hunderte Milliarden Dollar würden ausgegeben, um Atomarsenale aufzurüsten. Er betonte, dass die Internationale Atomenergiebehörde IAEA ihre beruflichen Aufgaben frei von Eingriffen Dritter, insbesondere von Geheimdiensten, die unbegründete Behauptungen aufstellen, ausüben sollte. Einem weiteren Bericht zufolge sind der iranische Verhandlungsführer bei den Gesprächen in Wien und seine begleitende Delegation am Mittwoch in die österreichische Hauptstadt gereist, um die Gespräche zur Wiederbelebung des Abkommens und zur Aufhebung der Sanktionen wieder aufzunehmen. Iran unterstützt Verlängerung des Waffenstillstands und dauerhaften Frieden im Jemen. Der hochrangige Berater des iranischen Außenministers für besondere politische Angelegenheiten sagte, das Land unterstütze die Verlängerung eines von den Vereinten Nationen vermittelten Waffenstillstands sowie wirksame Bemühungen zur Schaffung eines dauerhaften Friedens in vom Krieg zerrütteten Jemen. Ali Asghar Khoji machte diese Äußerungen am Mittwoch in Teheran bei einem Treffen mit Hans Grundberg, dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für den Jemen. Er äußerte die Hoffnung, dass während des erneuten zweimonatigen Waffenstillstands die Bemühungen um eine umfassende Einigung über einen dauerhaften Waffenstillstand, die vollständige Aufhebung der Blockade und des Wirtschaftsembargos gegen den Jemen, die Zahlung von Gehältern im Land und die Transitfreiheit in allen Strecken fortgesetzt werden. Der iranische Diplomat hoffte zudem, dass militärische, wirtschaftliche und politische Komitees ihre Aktivitäten aufnehmen und alle notwendigen Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung des Waffenstillstands vollständig umgesetzt werden. Der UN-Sondergesandte seinerseits skizzierte die jüngsten Vorschläge, die den jemenitischen Seiten zur Lösung der Krise im Land vorgelegt wurden. Grundberg sagte, die zweimonatige Verlängerung des Waffenstillstands in dem vom Krieg verwüsteten Land sei eine Gelegenheit, einen regelmäßigen Mechanismus für die Zahlung der Gehälter der Mitarbeiter, die Öffnung von Strecken zwischen den Provinzen, das Hinzufügen von Flugzielen am Flughafen Sana'a und die Garantie von Treibstoff in die Hafenstadt Al-Hudaydah zu verschiffen, zu erreichen. Er fügte hinzu, dass der Waffenstillstand den Boten für die Einrichtung militärischer, wirtschaftlicher und politischer Komitees mit dem Ziel bereiten würde, die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens zu überwachen. Russlands Weltraumbehörde soll iranischen Satelliten Khayyam in die Umlaufbahn bringen. In einem gemeinsamen Unterfangen von Teheran und Moskau wird die russische Weltraumbehörde nächste Woche einen Satelliten im Auftrag Irans ins All schicken. Die Weltraumbehörde Roskosmos sagte am Mittwoch, dass das Raumschiff einen Fernerkundungssatellit namens Khayyam am 9. August von einer Sojus 2.1B-Rakete, die mit einer Fregat-Oberstufe ausgestattet ist, vom Kosmodrom Baikonur im benachbarten Kasachstan in die Umlaufbahn geschickt wird. Der Erdbeobachtungssatellit wurde nach dem legendären persischen Universalgelehrten Omar Khayyam benannt, der weltweit für seine epischen Beiträge in den Bereichen Mathematik, Astronomie, Philosophie und Poesie bekannt ist. Berichten zufolge wird das Raumschiff topografische Karten und Daten liefern, um die landwirtschaftliche Produktivität zu verbessern, die Wasserressourcen Irans besser zu überwachen, Naturkatastrophen zu bewältigen, im Bau befindliche Entwicklungsprojekte zu beaufsichtigen, Umweltgefahren festzustellen, Minen und relevante Ausgrabungen zu überwachen und die Grenzen des Landes genau zu beobachten. Iran hat in den letzten Jahren trotz lähmender US-Sanktionen riesige Fortschritte auf dem Gebiet der Technologiewissenschaft gemacht, was an seinen Satellitenstarts deutlich wird. Nasrallah wirft USA falsche Versprechungen vor, Libanon mit Erdgas und Strom zu beliefern. Der Leiter der Widerstandsbewegung Hezbollah hat die falschen Versprechungen der USA für den Transfer von Erdgas und Strom aus Ägypten und Jordanien in den Libanon kritisiert. Ein Jahr ist seit dem Versprechen des US-Botschafters vergangen, aber in der Praxis ist nichts passiert, sagte Seyed Hassan Nasrallah in einer Ansprache bei einer Trauerzeremonie des Hezbollah-Zentrums in Dahiyeh zum Ashura-Tag Libanon. In ein paar Tagen kommt der Jahrestag des falschen Versprechens des amerikanischen Botschafters, uns Gas aus Ägypten und elektrische Energie aus Jordanien durch Syrien zu bringen, sagte er. Nasrallah sagte, die Vereinigten Staaten und Israel seien die Verkörperung des Bösen und der Kampf der Hezbollah gegen sie werde weitergehen. Wir werden mit der Methode fortfahren, Lösungen zu finden, sagte er und wies auf den Vorschlag der Bewegung hin, Treibstoff aus Iran zu kaufen, um den Energiebedarf des Libanon zu decken, was die USA jedoch nicht zuließen. Nasrallahs Äußerungen kamen zwei Tage, nachdem er Israel streng vor der Ausbeutung der Offshore-Energieressourcen des Libanon gewarnt hatte. Nasrallah sagte, die Widerstandsbewegung sei bereit für jedes Szenario, einschließlich eines Krieges, um diese Ressourcen zu schützen. Angesichts der Einfahrt der israelischen Schiffe in die Gewässer sagte er am Sonntag, es besteht eine 50-prozentige Chance, dass die Situation gelöst werden könnte, und eine 50-prozentige Chance, dass die Situation in Richtung Krieg voranschreiten könnte, fügte er hinzu. Die Haltung und das Verhalten des Widerstands gegenüber dem israelischen Regime in diesem Fall, sagte Nasrallah, hänge von den Ergebnissen der laufenden indirekten Verhandlungen zwischen Beirut und Tel Aviv über das umstrittene Meeresgebiet ab. Der Streit zwischen dem Libanon und Israel eskalierte Anfang Juni, nachdem das Regime ein Bohrschiff zum Karish-Gasfeld im Mittelmeer geschickt hatte. Der Libanon weist Israels Behauptung zurück, dass das Feld in seine sogenannte ausschließliche Wirtschaftszone fällt. Menschen protestieren gegen Pelosis Besuch in chinesisch Taipeh. Menschen in chinesisch Taipeh haben gegen den Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi auf der abtrünnigen chinesischen Insel protestiert. Die Demonstranten, die sich im Park vor dem Grand Hyatt Hotel in Taipeh versammelt hatten, wo Pelosi während ihres Besuchs am Dienstagabend übernachtete, äußerten ihren Protest gegen den Besuch und skandierten Parolen gegen die USA. Der umstrittene Besuch der hochrangigen US-Beamten wird als eklatanter Verstoß gegen die international akzeptierte Ein-China-Politik gewertet, nach der fast alle Länder der Welt, einschließlich der USA, die chinesische Souveränität über Taipeh anerkennen. »Ich will keinen Krieg«, sagte ein Demonstrant bei der Kundgebung. »Wenn die USA Taiwan offiziell besuchen, bedeutet das, dass sie das Ein-China-Prinzip brechen? Dann werden wir die nächste Ukraine.« Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Präsidenten von chinesisch Taipeh sagte Pelosi, sie und andere Mitglieder des US-Kongresses würden die Insel besuchen, um die unmissverständliche Botschaft zu übermitteln, dass Amerika zu Taiwan stehe. »Wir sind Unterstützer des Status quo«, sagte sie. »Wir wollen nicht, dass Taiwan gewaltsam etwas zustößt.« Pelosi sagte auch, die USA wollten, dass Taipeh Freiheit mit Sicherheit hat und würden von dieser Position nicht zurückweichen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 26 Grad, Mashhad 25 Grad, Isfahan 32 Grad, Shiraz 26 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Lange Zeit galt der europäische Kontinent als Kontinent der sozialen Sicherheit, der wirtschaftlichen Prosperität und des technischen und technologischen Fortschritts. Diese Aussage trifft heute sicherlich nicht mehr zu. Spätestens seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine. Die USA sind weit vom Schuss, dennoch heizen sie die Krise weiter an. Über diese prekäre Weltlage sprachen wir mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten.
Dr. Özoguz, wo stehen die europäischen Staaten, vor allem wo steht die Bundesregierung in diesem ganzen Komplex, in diesen Konflikten?
Die Bundesrepublik ist das Traurigste, was zurzeit in Europa festzustellen ist. Es gibt wahrscheinlich keine andere Regierung, die so sehr gegen die Interessen des eigenen Volkes regiert, wie es die Bundesregierung zurzeit tut. Die Bundesrepublik Deutschland steht im Augenblick 150% auf der Seite der Amerikaner. Ja, sie sind ein Vasall der Amerikaner. Sie verraten ihre eigenen Interessen. Die Regierung verrät die Interessen des deutschen Volkes, verrät die Interessen der deutschen Wirtschaft, verrät die Interessen von allen Wertvorstellungen, die wir hier in Deutschland haben, nur und nur voll und ganz, um den Amerikanern zu dienen. Und das ist eine so traurige Situation, wie wir sie sonst in dieser Form ähnlich in Europa gar nicht kennen. Vielleicht dazu ein Beispiel, was jetzt gar nicht direkt mit den Weltkriegen zu tun hat. Aber unser Nachbar Frankreich hat zum 1. August, also vor 2 Tagen, alle Maßnahmen, aber wirklich alle Maßnahmen zu Corona aufgehoben. Das heißt, es gibt keine Quarantänepflicht mehr. Der sogenannte Corona-Ausweis ist abgeschafft. Es gibt keinerlei Impfpflichten mehr. Alles ist jetzt frei diesbezüglich. Und was ist in Deutschland? Deutschland Der Gesundheitsminister hat jetzt gerade Millionen und Abermillionen neue Impfdosen gekauft, um die Deutschen dazu zu bewegen, sich ein viertes oder fünftes Mal impfen zu lassen. Ganz im Gegensatz zu den Maßnahmen in den Frankreich sind hier die Maßnahmen noch immer nicht aufgehoben, als eines der einzigen Länder in Europa, was natürlich den amerikanischen Pharmakonzernen sehr zugute kommt. Wir zerstören unsere eigene Autoindustrie, um den Amerikanern zu dienen. Wir zerstören unsere eigene Energieindustrie, sogar unser eigenes Klima setzen wir aufs Spiel, um nur und nur den Interessen der Amerikaner zu dienen. Wir hatten noch nie eine Bundesregierung, die so sehr die Interessen Deutschlands verraten hat wie aktuell. Insofern, wenn Sie mir diese Frage stellen, dann ist das wirklich ein Schmerz für mich.
Herr Dr. Ottergut, aber es gibt in allen diesen europäischen Ländern auch eine vitale Öffentlichkeit. Wir wissen, dass zu verschiedenen Anlässen sich diese Öffentlichkeit erhoben hat und dagegen protestiert hat. Und zum Teil auch mit Erfolg. Wie steht sie heute?
Nun, dazu muss man sagen, die Informationslandschaft hat sich auch stark geändert. Früher war es tatsächlich so, dass zum Beispiel, wenn es irgendwo Proteste gab, das in anderen europäischen Ländern auch gemeldet wurden und die entsprechenden Bevölkerungen darüber informiert waren und nachgedacht haben. Wir haben zurzeit seit mehreren Wochen die größten Bauernaufstände in den Niederlanden, die es je in diesem Land gegeben haben, die teilweise zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt haben. Wir hatten Situationen, wo scharf geschossen wurde. Es gibt Brandlegungen und vieles andere mehr. Und Sie werden darüber kein einziges Wort in den deutschen Medien finden. Wir haben eine Zensur, wie wir sie in Deutschland seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland noch nie erlebt haben. Genauso ähnlich die Proteste, die es in Frankreich gab. Nur damit die Deutschen nicht auf die Idee kommen, sowas nachahmen zu wollen. Mal abgesehen davon, dass natürlich die Deutschen zu denjenigen gehören, die als Letzte protestieren. Aber auch das stimmt nicht ganz, denn zu weit sind einfach die Regierenden gegangen, um die Interessen der Bevölkerung an die Amerikaner zu verkaufen, sodass wir selbst in Deutschland inzwischen Riesenaufläufe, große Demonstrationen gegen die Regierungspolitik sehen, wie wir es jetzt auch gerade zuletzt letztes Wochenende in Berlin gesehen haben und vielen anderen Städten auch. Auch im Internet formiert sich Protest und die deutsche Außenministerin hat ja auch schon darauf hingewiesen, dass sie bestimmte Maßnahmen nur deswegen nicht durchführen, weil sie dann Volksaufstände befürchten. Das heißt, sie sind bereit, alle möglichen Maßnahmen durchzuführen gegen die Interessen des eigenen Volkes. Und das Einzige, was sie vielleicht davon abhält, sind Volksaufstände. Daran können Sie schon sehen, das hat doch mit normaler Demokratie, mit freiheitlich-demokratischer Ordnung, mit einer Bevölkerung, für deren Schutz man einen Amtseid geleistet hat, mit all dem hat das gar nichts mehr zu tun. Das ist die nackte Machtpolitik des kapitalistischen Imperialismus, der im Augenblick seinen Todeskampf kämpft.
Also, Herr Dr. Otto, was Sie gerade ausgeführt haben, deutet auf eine düstere Zukunft hin.
Vielleicht haben wir es nicht besser verdient. Vielleicht haben wir es wirklich nicht besser verdient, denn so sehr, wie wir am Leid von so vielen verschiedenen Völkern dieser Erde mitbeteiligt sind, so sehr, wie wir am Leid so vieler unschuldiger Menschen beteiligt sind, haben wir es vielleicht gar nicht besser verdient. Ich möchte wirklich nur daran erinnern, die Islamische Republik Iran muss seit 40 Jahren Sanktionen und Boykottmaßnahmen ertragen. Und das, obwohl die Europäer versprochen hatten, ein Abkommen getroffen haben, unterzeichnet haben, dass das nicht der Fall ist. Als die Amerikaner nicht mehr wollten, haben die Europäer gekuscht und die amerikanischen Interessen vertreten und nicht etwa ihren eigenen Vertrag geschützt. Und so kam es zu bestimmt sehr vielen Todesfällen, auch in der Islamischen Republik Iran, allein weil bestimmte Medikamente nicht eingeführt werden konnten, allein wegen den Sanktionsmaßnahmen, die die Entwicklung verlangsamt haben. Trotzdem haben sie die Entwicklung der Islamischen Republik Iran nicht aufhalten können. Der Schaden, den Deutschland im Irak mitbewirkt hat, mit so vielen Toten. Die Amerikaner haben mehr als 1 Million Zivilisten zu verantworten, die sie ermordet haben. Und die Deutschen waren daran letztendlich in einer gewissen Form auch beteiligt. In Syrien genauso, in Jemen genauso. Die Deutschen beliefern die Saudis mit Waffen, mit dem das ärmste Volk der Erde zurzeit beschossen wird. Und wenn man sich das alles anschaut, wenn man schaut, wie die Franzosen Mali ausgebeutet haben für reinste eigene Interessen, dann muss man vielleicht sagen, irgendwann ist eben das Ganze so weit vorangeschritten, dass ein Zurück nicht mehr möglich ist und Allahs Strafe dann auch nicht mehr aufzuhalten ist. Meine Hoffnung ist, dass ein Teil der Bevölkerung vielleicht dennoch wach bleibt, ein Teil in den Behörden, ja vielleicht selbst sogar bei der Polizei und der Verfassungsschutzbehörden, immer noch die Interessen der Deutschen vor die Interessen der Amerikaner und anderer Völker stellt und sich dann entsprechend auf die Seite des Volkes stellt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diesbezüglich ist meine Hoffnung gering. Meine größere Hoffnung beruht darauf, dass die Menschen erfahren, dass eine Gesellschaft ohne Gott in jeder Hinsicht gottlos wird und eine Gesellschaft, die sich ausschließlich nur noch einem Thema widmet, wie sie die Familie zerstören kann, gar nichts anderes schaffen wird, als sich selbst zu zerstören.
Vielen Dank, Herr Dr. Ottokes, für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch aus Deutschland.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung. In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Liebe Hörerfreunde, Sie haben im letzten Teil bereits etwas über den bekannten iranischen Sufi Abu Sa'id Abu'l-Khair erfahren, der im 11. Jahrhundert in Großkhorasan gelebt hat. Sein Geburtsort, Maihana, lag damals innerhalb der Grenzen von Iran. Mit 81 verstarb Abu Sa'id im gleichen Ort. Das Mehane Baba Mausoleum, in dem er ruht, liegt heute in Turkmenistan, nahe der Grenze zu Iran und der Nähe der antiken Stadt Nisa. Wir sagten, dass Abu Sa'id bei zahlreichen Gelehrten das damals übliche Wissen erwarb und er schon im Kindesalter den mystischen Weg einschlug. Sie haben erfahren, dass er viele Schüler und Anhänger fand, was nicht zuletzt damit zu tun hatte, dass er seine Ausführungen mit Reimen untermalte. Gemäß Forschern stammen aber nur wenige Vierzeiler von ihm selber. Er gilt dennoch als der erste iranische Mystiker, der seine Gedanken in das Gewand der Poesie kleidete. Er wurde zudem durch seine außergewöhnlichen Fähigkeiten bekannt und beliebt, worüber in dem Werk Asrar al-Tawhid, Geheimnisse der Einheit, anschauliche Beispiele angeführt werden. Das Buch Asrar al-Tawhid hat ein Nachkomme von Abu Sa'id namens Muhammad ibn Munawwar 130 Jahre nach dem Tod dieses iranischen Sufis verfasst. Es enthält nicht nur Aussprüche und Reden von Abu Sa'id, sondern berichtet auch über seine Verhalten und seine Taten. Dieses Buch gibt den Leser einen Eindruck davon, welchen hohen Charakter und welche Persönlichkeit Abu Sa'id besaß. Der Inhalt lässt zusammen mit anderen Quellen über diesen Mystiker darauf schließen, dass er sich nicht aus der Gesellschaft zurückzog. Er praktizierte einen positiven Sufismus, der mit Realismus und Optimismus einherging. Abu Said hatte mit allen Bevölkerungsgruppen Kontakt und führte mit ihnen Gespräche. Er war ein Sufi mit großem Glauben und vergaß Gott nicht einen Augenblick, auch wenn er den Kontakt zu den Mitmenschen nicht vernachlässigte. Wir finden im Asrar al-Tauhid zahlreiche Geschichten aus seinem Leben, die dies belegen. Jemand sagte zum Scheich Abu Said, der so und so kann übers Wasser laufen. Da sagte er, das ist für einen Frosch einfach und der kleine Vogel Brunelle kann das auch. Sie sagten, der so und so kann in die Luft springen. Er, die Fliege und der Jagdvogel können das ebenso. Da sagten sie, der so und so kann in einem Augenblick von einer Stadt in eine andere gehen. Der Scheich sagte, Satan kann auch in einem Atemzug von Osten nach Westen kommen. Diese Dinge sind nicht so wertvoll. Ein wahrer Mann ist jemand, der mit dem Volk verkehrt, unter ihnen lebt und mit ihnen speist und auf dem Markt Handel betreibt. Jemand, der sich unter den Menschen begibt und keinen Augenblick Gott vergisst. Abu Said verkehrte mit allen Bevölkerungsgruppen und hatte Kontakt zu den Anhängern anderer Religionen. Abu Said begegnete allen freundlich. Er behandelte selbst sündige Menschen gütig und mit Nachsicht und konnte mit seiner Großherzigkeit und seiner freundlichen Art so manch einen ändern und mit den Worten des Dichters einen Dorn in eine Blüte verwandeln. Hier wieder eine Geschichte aus dem Buch Asrar al-Tauhid. Als unser Scheich nach Naishabur kam, begab er sich an einem Tag zum Hira-Friedhof. Dort erblickte er eine Schar, die sich betrank und Musik spielte. Die Sufis eilten aufgeregt herbei und wollten es gewaltsam verhindern und sie schlagen. Der Scheich ließ es aber nicht zu. Bei der Schar angelangt, sagte er, »Gott möge euch in jener Welt so fröhlich machen wie in dieser.« Da sprangen sie alle auf und fielen vor dem Pferd des Scheichs nieder. Sie verschütteten den Wein und zerbrachen ihre Instrumente, baten Gott um Vergebung und wurden dank des segensreichen Blickes unseres Scheichs zu guten Menschen. Zu den hervorragenden Eigenschaften von Abu Said, welche nach Ansichten von Forschern kaum noch andere Sufis in dem Maße besaßen, gehört, dass er Freude nicht ablehnte, sondern begrüßte, denn er war der Ansicht, dass die Zeit wertvoll ist, in der der Sufi Frohsinn hegt. Es wird berichtet, dass er, wenn ihn ein Kummer überkam, darum bemüht war, wieder fröhlich zu werden. Entweder ging er ehemalige Scheichs an ihrem Grab besuchen, oder er zog ins Freie oder führte eine Unterhaltung mit anderen gewöhnlichen Menschen. Zu seinen guten Eigenschaften zählt eindeutig seine Freundlichkeit und Großmütigkeit zu allen. Wer Asrar al-Tauhid liest, wird feststellen, dass sein größtes Anliegen darin bestand, anderen zu helfen und Not zu lindern. Als sie ihn fragten, wie viele Wege denn von dem Volke zu Gott führen, sagte er, Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es feinste Teilchen der Lebewesen gibt. Aber kein Weg ist so nah und leicht als der, dass du dem Herzen eines Muslims eine Erleichterung bereitest. Wir sind diesen Weg gegangen, haben diesen gewählt und empfehlen ihn allen. Heuchelei lag Abu Said fern. Er lebte in Aufrichtigkeit und ohne etwas zu vertuschen und war der Ansicht, dass die schlimmste Form von Sufismus ein Sufismus ist, der nicht echt ist. Alle kannten Abu Said so, wie er wirklich war. Von seinen Schülern und Verwandten bis zu den Leuten, denen er im Bazar und auf der Straße begegnete. Das heißt, er verhielt sich so, wie er dachte. Er verbarg nicht seine Gefühle. Wenn er weinen musste, weinte er und schämte sich vor den anderen nicht, und wenn er große Freude empfand, jubelte er laut aus ganzem Herzen, ohne sich vor dem Urteil der anderen zu fürchten. Die Psychologen haben diese Äußerung von Gefühlen mit Dampfventilen verglichen, weil sie den inneren Druck mindern und beruhigend wirken. Sie sagen, dass es dem psychischen Wohlbefinden schadet, ständig solche Gefühle zu verbergen und sogar zu vielen inneren Spannungen führt. Abu Said ist ebenso ein Vorbild für einen Menschen, der bescheiden ist. Dies ist überhaupt ein ganz wichtiger Aspekt in seiner Morallehre und er hebt in Wort und Tat hervor, dass man nicht sich selber als den Mittelpunkt sehen soll. Er mochte die Worte »wir« und »ich« auf Persisch, Ma bzw. Mann nicht und vermied es, das Wort Ich in den Mund zu nehmen. Wenn er sich selber meinte, benutzte er stattdessen das Wort Ishan, was er bedeutet. Scheich Abu Said pflegte zu sagen, »Wo du in deinem Dich bist, da ist die Hölle mit dir. Wo du nicht bist, da ist das Paradies.« Viele Denker sagen, dass jede Trübung von Beziehungen und jeder Streit und Neid und jegliche Verärgerung und alles Hässliche von der Egozentrik und dem Egoismus und dem Narzissmus herrühren. In dem Asrar al-Tawhid von Scheich Abu Said heißt es aus seinem Munde, »Es sind nicht der Himmel und die Erde, die einen Schleier zwischen dem Menschen und Gott ziehen. Es sind nicht der Thron Gottes und seine Macht. Was dich trennt und einen Schleier vorschiebt, sind deine Vermutungen und deine Ich-Bezogenheit. Nimm sie weg.« Und du wirst bei Gott angelangt sein. Es ist erstaunlich, dass Abu Said als junger Mensch und während seines asketischen Lebens völlig in sich gekehrt war, aber danach eine erstaunliche Wende in seinem Leben eintrat und er das völlige Gegenteil wurde. Dies ist eine Ausnahme, denn die Psychologen sind der Meinung, dass ein Mensch schon von Natur aus entweder introvertiert oder extravertiert ist und es fast unmöglich ist, diese Eigenschaft zu ändern. Sie sagen, dass sich die Introversion bzw. Extraversion bereits im Kindesalter äußern. Abu Said hatte jedoch zu Beginn seiner Jugend und während seines asketischen Lebens die meiste Zeit alleine und zurückgezogen von den Menschen mit Gott dienen verbracht. Danach aber begab er sich unter das Volk. Liebe Freunde, im kommenden Teil erfahren Sie noch mehr über diese iranische Persönlichkeit des 11. Jahrhunderts.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Trauermonats Muharram. Weiterhin guten Empfang. Die persischen Wörter Azadi und Azadegi ähneln einander, aber sie weisen einen Unterschied in der Bedeutung auf. Das eine bedeutet äußere Befreiung oder äußere Freiheit und das andere so viel wie innere Befreiung oder innere Freiheit. Wenn jemand das Potenzial und den festen Willen besitzt, ein hohes Ziel zu erreichen, ist er gezwungen, die Hindernisse auf dem Weg zu diesem Ziel zu beseitigen. Der Sieg in diesem Kampf besteht in der Befreiung von den Hindernissen. Dieser Kampf gegen die Hindernisse auf dem Weg zur Freiheit ist das Gemeinsame zwischen äußerer und innerer Befreiung. Der Unterschied liegt darin, dass die eine Art von Hindernissen das materielle und die andere Art von Hindernissen das immaterielle Leben gefährden. Die erste Herausforderung ist der Kampf um die Befreiung von äußeren und die zweite Kampf der Kampf um die Befreiung von inneren Faktoren. Befreiung bzw. Freiheit ist das Gegenteil zur Verknechtung. Als soziologischer und juristischer Begriff bedeutet es die Befreiung des Körpers aus der Gefangenschaft und die Befreiung aus den Engpässen des Lebens, sich freimachen von dem Joch arroganter Herrscher und selbst über das Schicksal entscheiden. Aber Azadegi, ein edelmütiges freiheitliches Denken, bedeutet sich befreien aus der erniedrigenden Fesseln des Ichs. Hier bedeutet Freiheit die Befreiung des Verstandes und der Seele aus dem Gefängnis des Egos und der egoistischen Launen und Gelüste. Zu den Hindernissen auf dem Weg zur Befreiung des Verstandes und des Geistes aus dem Joch egoistischer Launen gehören die Liebe des Menschen zu den diesseitigen Freuden, Reichtum, soziale Stellung und Posten, aber auch die Liebe zu den Kindern und der Stolz, von einem bestimmten Volk abzustammen. Die Überwindung dieser Hindernisse ist ein Befreiungsprozess, der sich im Innern des Menschen abspielt, und dieser Befreiungskampf ist die erste Stufe und Einleitung zur Erreichung einer höheren Stufe der Freiheit, nämlich der Freiheit der Seele. Diese innere Freiheit wird durch die Befreiung aus der Unterwerfung unter egoistische Launen erreicht, und die Befreiung von dieser Fessel führt zur Dienstbarkeit gegenüber Gott, den Schöpfer der Welt, der den Menschen erschaffen hat, damit er die höchste Stufe der Vollkommenheit erreicht. Der Mensch kann sich eben dadurch vervollkommnen, dass er Gott, dem Herrn, der nur das Gute für seine Geschöpfe will, dient. Die innere Freiheit verhilft dem Menschen, die niedrige, tierische Wesensart zurückzulassen und zu den Höhen der tieferen Erkenntnis und Spiritualität aufzusteigen. Aufzusteigen aus dem Irdischen zum Himmlischen. Die schlimmste Verknechtung des Menschen besteht nämlich darin, dass er zum Sklaven seiner Gelüste und eigenen Launen wird. Die tierischen Wünsche, welche den Menschen anketten, versetzen der Menschenwürde die schlimmsten Hiebe und die Ausnutzung und Ausbeutung anderer Menschen und ihre Verknechtung ist nur eine von vielen hässlichen Folgen dieser Hiebe. Die Freiheit der Entscheidung ist mit dem Wesen des Menschen verwoben und wurde ihm in seine Natur gelegt. Eine der wichtigsten Antriebskräfte für das Streben nach den Idealen und hohen Stufen der Menschlichkeit ist die Freiheitsliebe. Es zählt gemäß der Religion Gottes zu den größten Sünden, sich Gewalt und Ungerechtigkeit zu beugen, und wer diese Sünde begeht, der entzieht sich selber der Barmherzigkeit Gottes. Das Streben und die Wahrung der äußeren und inneren Freiheit ist eine Pflicht, selbst wenn es das Leben kostet. Imam Hussein, Sohn Alis und Fatimas, Friede sei mit ihnen, und Enkelsohn des Propheten des Islams, dem Gottes Segen gelte, ist zum Vorbild für viele freiheitlich Denkende auf der Welt geworden, denn er hat zur Wahrung der äußeren und inneren Freiheit der Muslime auf sein eigenes Leben und auf das Leben seiner Lieben verzichtet. In der Schule Imam Husseins erreicht die Lossagung von allem und allen anderen außer Gott ihren Höhepunkt. Der Herr der Märtyrer, Friede sei mit ihm, ist das beste Vorbild für Freiheitssinn und innere Freiheit für alle, die nach Befreiung streben und die Freiheit lieben. Mahatma Gandhi, der Anführer der Freiheitskämpfer von Indien, ist stolz darauf, die Geschichte der Bewegung von Kerbala zu kennen. Er ist davon überzeugt, dass jedes Volk, welches wahre Freiheit erlangen will, sich am Leben Imam Husseins ein Beispiel nehmen soll. Aus der Schule Imam Husseins, Friede sei mit ihm, sind im Laufe der Geschichte große Schüler hervorgegangen. Zu ihnen gehören auch die Märtyrer, die in dem achtjährigen Krieg, den die Welt zu dem Iran auferlegt hat, gefallen sind. Diese tapferen Kämpfer sind wie ihr Schutzherr Hussein mit leeren Händen in den Kampf gegen den bis zu den Zähnen bewaffneten Feind gezogen, ohne auch nur einen Augenblick der Schmach zu akzeptieren, und sie haben keinen Augenblick an der Verteidigung der äußeren und inneren Freiheit ihrer selbst und ihrer Landsleute gezweifelt. Sein Friede sei mit ihm, ist einer aus dem Prophetenhaus, von deren Mitgliedern Gott gesagt hat, dass jemand, der sich nach ihnen richtet, nicht in die Irre gehen wird. Hussein war ein großartiger Mensch und innerlich frei und nur Gott ergeben. Yazid, der, obwohl er offen gegen die Werte des Islams verstieß, von seinem Vater Muawiyah zum Fürsten der Gläubigen ernannt worden war, verlangte von Imam Hussein die Anerkennung seiner Herrschaft. Aber der Imam schwor, dass er diese Schmach niemals auf sich nehmen und niemals diesem verdorbenen Mann dienen werde. Als schließlich das Heer, das Yazid den Imam und seine Familie und Helfer in Kerbala umzingelt hatte, versuchte Imam Hussein diese Männer, die sich dem Yazid und seinen Anhängern gebeugt hatten, wach zu rütteln. Er nutzte jede Gelegenheit, um diese Soldaten zur Rückkehr in wahre Freiheit aufzurufen. Er sagte zu den feindlichen Kriegern: »Ist kein freier Mann da, der diese angebissene Hälfte des Diesseits denen überlasst, die das Weltliche lieben? Für euer Sein gibt es keinen geringeren Preis als das Paradies, also tauscht es nur gegen das Paradies ein.« Tatsächlich hatten die Mahnungen des Imams eine Wirkung auf einige in dem mehrere tausend zählenden Heer des Feindes, wenn es auch nur wenige waren. Er konnte sie wachrütteln und sie schlossen sich dem Imam an. Berühmt ist das Beispiel von Hur ibn Yazid Riohi. Er hatte mit seinen Soldaten den Imam gezwungen, in Kerbala Halt zu machen. Doch letztendlich bereute er dies und kämpfte an der Seite des Imams für die Verteidigung der Menschlichkeit und der menschlichen Werte, bis er zum Märtyrer wurde. Am Ashura-Tag bewies der Imam seine Standhaftigkeit gegenüber dem unrechtmäßigen, ungerechten Umayyaden-Herrscher. Er verlor an diesem Tag seine Helfer und die Liebsten in seiner Nähe und zog den Tod in Ehren einem Leben in Erniedrigung und Unterwerfung unter die Niederträchtigen vor. Auch noch in den letzten Augenblicken rief er die Feinde zu inneren Befreiung und Anstand auf. Mit all den Wunden am Leib und kaum noch fähig, sich auf den Beinen zu halten, rief Imam Hussein, Friede sei mit ihm, den feindlichen Soldaten, die sein Zeltlager mit den Frauen und Kindern stürmen wollten, zu: »Wenn ihr schon keine Religion habt, dann seid wenigstens freie Menschen mit Anstand.« Er forderte sie auf diese Weise auf, wenigstens die guten Sitten ihrer eigenen großen Vorbilder zu beachten, wenn ihnen das Jenseits nichts bedeutet und sie nicht an Gott und den Propheten glauben. Auch wenn die vorislamische Kultur der Araber viele dunkle Seiten aufwies, so enthielt sie jedoch einige gute Bräuche, die der Menschlichkeit näher kamen. Dazu gehörte, dass die Araber vor Beendigung eines Krieges nicht die Habe des Unterlegenen anrührten und ihre Kinder und Frauen nicht gefangen nahmen. Der Imam hat auch noch kurz vor seinem Tod versucht, diesen Lauten ins Gewissen zu reden, damit sie von ihren hässlichen Taten ablassen. Laut einem Bericht wurde in diesem Moment zwei Soldaten des Yazids bewusst, wie abscheulich ihr Tun ist, und sie begannen, das Zeltlager des Imams mit den Frauen und Kindern mit ihrer Waffe zu verteidigen, bis sie getötet und auf diese Weise Märtyrer wurden. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, leistete Widerstand gegenüber den Forderungen des umayyadischen Herrschers. Mit seiner Revolution hat er die Menschheit die ewige Lehre von einem freien Geist und von Edelmut gelehrt. Freie Menschen akzeptieren niemals Erniedrigung und Schmach, und Imam Hussein hat zu Recht den Titel Sarvar-e-Azadegan, Anführer der freien Menschen, erhalten. Er hatte sich von allem und jedem befreit und Gott gedient. Es besteht die Hoffnung, dass auch wir, seinem Vorbild folgend, den Unterdrückern unserer Zeit Widerstand leisten und selbst unter den schlimmsten Bedingungen ihren schändlichen Forderungen gegenüber nicht nachgeben. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.